In der ersten Veranstaltung habe ich schon mitgekriegt, dass manche gesagt haben, bei dem Thema radikal lieben, das ist aber auch ein sehr missverständliches Thema heute, wenn man so 5000 Leute zusammensieht und meist sind junge Leute und die wollen sich alle radikalisieren. Das ist natürlich, dann kann einem schon das Stirnrunzeln auf die Stirn kommen. Also, wenn wir Christen uns radikalisieren, dann lesen wir am besten die Bibel. Also, ich erspare mir jetzt nochmal Lateinunterricht. Das ist wahrscheinlich in allen Veranstaltungen heute im ersten Block passiert, dass alle beigebracht kriegten, radikalisieren kommt von Radix, die Wurzel. Gehen wir also an die Wurzel, lesen wir die Bibel. Apostelgeschichte 14 von Vers 8 an. Der Paulus ist gerade mit knapper Not einer Steinigung in Ikonion entkommen. Ikonion, das ist heute eine 2-Millionen-Stadt, Konya, in der Türkei. Und in Zentralanatolien, 200 Kilometer südlich von Ankara. Von dort musste er weg und sie ziehen 40 Kilometer südwestlich und kommen dann in die Gegend von Lystra und Derbe. Und was da passiert, das lesen wir in Vers 8. Und es war ein Mann in Lystra, der hatte schwache Füße und konnte nur sitzen. Er war gelähmt von Mutterleib an, hatte noch nie gehen können. Der hörte Paulus reden. Wir wissen gar nicht, wie Paulus anfing, zu wem Paulus redete, waren es viele, waren es wenige, womit ist er eingestiegen? Er redete. Paulus redete und der hörte ihn. Und als dieser, also Paulus, ihn ansah und merkte, dass er, also der Gelähmte, glaubte, ihm könne geholfen werden, sprach er mit lauter Stimme. Das ist ein interessanter Satz. Wie geht das? Ich habe mir mal vorgestellt, wie geht das, wenn du redest und guckst einem ins Gesicht? Er zieht gerade die Augenbrauen hoch. Wie soll ich das jetzt deuten? Glaubst du, dir kann geholfen werden? Wovon? Womit, wodurch? Gelähmt bist du nicht? Und das heißt hier, also Luther übersetzt das ein bisschen schwach. Er glaubte, ihm soll geholfen werden. Da steht im Griechischen ein Wort, das eigentlich bedeutet, er glaubte, er könne gerettet werden. Man kann das auch abschwächen und sagen, Hilfe, man weiß es nicht. Was hatte der begriffen? Was glaubte der in dem Augenblick, als er dem Paulus zuhörte? Was glaubte er, wie könnte ihm geholfen werden? Gut, das lag nahe. Er konnte ein Leben lang nicht laufen und er sehnte sich, auch endlich mal laufen zu können. Er glaubte, ihm könne geholfen werden, das könnte sein. Hatte er schon mehr verstanden? Hatte er mehr gehört? Was bedeutete Rettung? Aber laufen können war für ihn auch eine Rettung. Also, was passiert jetzt? Als Paulus ihn ansah, merkte, dass er glaubte, ihm könne geholfen werden, sprach er mit lauter Stimme: Stell dich aufrecht auf deine Füße. Und er sprang auf und ran und ging umher. Als aber das Volk sah, was Paulus getan hatte, erhoben sie ihre Stimme und riefen auf Lykaonisch. Das war so die Stammessprache dort, Schwäbisch. Sie riefen auf Lykaonisch: Die Götter sind den Menschen gleich geworden und zu uns herabgekommen. Und sie nannten Barnabas Zeus, den Götterchef, und Paulus Hermes, das war der Götterbote, weil er das Wort führte, Paulus redete. Und der Priester des Zeus aus dem Tempel vor der Stadt brachte Stiere und Kränze vor das Tor und wollte opfern samt dem Volk. Als das die Apostel Barnabas und Paulus hörten, zerrissen sie ihre Kleider und sprangen unter das Volk und schrien: Ihr Männer, was macht ihr da? Wir sind auch sterbliche Menschen wie ihr. Und wir predigen euch das Evangelium, dass ihr euch bekehren sollt von diesen falschen Göttern zu dem lebendigen Gott, der Himmel und Erde und das Meer und alles, was darin ist, gemacht hat. Zwar hat er in den vergangenen Zeiten alle Heiden, alle Völkergeister ihre eigenen Wege gehen lassen. Und doch hat er sich selbst nicht unbezeugt gelassen, hat viel Gutes getan und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gegeben, hat euch ernährt und eure Herzen mit Freude erfüllt. Und obwohl sie das sagten, konnten sie kaum das Volk davon abbringen, ihnen zu opfern. Es kamen aber von Antiochien und Ikonion Juden dorthin und überredeten das Volk und steinigten Paulus und schleiften ihn zur Stadt hinaus und meinten, er wäre gestorben. Als ihn aber die Jünger umringten, stand er auf und ging in die Stadt. Und am nächsten Tag zog er mit Barnabas weiter nach Derbe. Und sie predigten dieser Stadt das Evangelium und machten viele zu Jüngern. Dann kehrten sie zurück nach Lystra und Ikonion und Antiochia, stärkten die Seelen der Jünger und ermahnten sie, im Glauben zu bleiben und sagten, wir müssen durch viel Bedrängnisse in das Reich Gottes eingehen. Der erste Punkt ist die Frage, wie sollen wir einsteigen? Wo sollen wir anknüpfen? Das ist jetzt die erste Frage. Die stellt sich immer, wenn man irgendwo anfangen will. Ich meine, das Problem haben wir wahrscheinlich alle, außer David. David weiß es immer. Den hat Gott besonders ausgestattet, deshalb schickt er den auch immer in Abschiebehaft. Und schickt ihm die richtigen Leute und das geht dann immer rund. Aber bei ihm auch, das ist nämlich immer so. Der Geist Gottes sagt dir, wie fangen wir an? Paulus hatte eigentlich ein Standardprogramm. Wo auch immer er hinkam, er guckte zuerst, ob dort eine jüdische Gemeinde war, ob die am Schabbat Gottesdienst feierten, ob es eine Synagoge war oder ein Versammlungsplatz. Und dort ging er hin. Als Jude ging er am Schabbat immer in den Gottesdienst. Und er wusste, wie sein Gottesdienst abläuft. Am Schluss fragte der Leiter des Gottesdienstes, ist noch einer da, der etwas sagen will? Es war in der Liturgie so vorgeschrieben. Meist wollten die alle nach Hause zum Mittagessen und wollte keiner mehr was sagen. Aber immer wenn das kam, meldete sich der Paulus und sagte, ich. Und dann stand er auf und dann haben wir die Schriftrolle und dann entfaltete er das und erzählte die Botschaft von Jesus, dem Messias, der angekündigt war in der Heiligen Schrift und erklärte, was das bedeutet, dass er gekommen ist und dass wir jetzt wissen können, wie wir alle, die Juden, aber auch die aus den Völkern mit Gott versöhnt werden und zum Vater kommen können. Also das war sein Standardprogramm. Aber in Lystra gab es offensichtlich keine jüdische Gemeinde. Es gab auch keine Synagoge. Und wo hat er angefangen? Wir wissen es gar nicht. Es wird so ganz unvermittelt hier berichtet, dass sie predigten dort das Evangelium, Lystra und Derbe. Und es war ein Mann in Lystra. So, das heißt, er redete. Da sitzt ein Gelähmter und er war wahrscheinlich eigentlich der Einzige. Die hörten ihm zu, Paulus redete. Womit? Ich wüsste so gerne, wie hat der Paulus angefangen in dieser Stadt, wo sein Standardprogramm überhaupt nicht funktionierte, wie hat er dort angefangen zu reden? Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, dass während er redet, da erkennt er am Gesicht dieses gelähmten Mannes, den sieht er an, der sieht ihn an. Und wenn jemand einem zuhört, wie er mir zuhört im Augenblick, erkennt man das immer daran, dass die Leute einen angucken. Und er sieht auf dem Gesicht, war das, hat der Heilige Geist ihm das geöffnet, hat er tiefer blicken können. Er wird alles gar nicht erklärt, dass der ein Vertrauen hat, ein Glauben hat, dass ihm geholfen werden kann. Ja, vielleicht hat er von Jesus erzählt, vielleicht hat er schon mehr, wir wissen es nicht. Vielleicht war das am Anfang erst, Vielleicht hatte er schon vom Gekreuzigten erzählt. Ja, zum Schluss des Berichtes haben wir gelesen, dass es Jünger gab in Lystra, die dann auf dem Müllplatz um Paulus stehen, der als Leiche da liegt und gucken, ob er noch wirklich tot ist. Das heißt, da müssen ja schon Leute zum Glauben gekommen. Wird alles sehr, sehr knapp und verkürzt erzählt. Das heißt, er hat das schon erklärt. Was war an Glaube da? Erwartung, Vertrauen war da. Und dann weiß der Paulus, zu dem kann ich sagen, steh auf, schnell, steh fest auf. Und er springt auf und kann gehen. Vor einigen Jahren nannte man das in Deutschland Power-Evangelisation. Nicht nur in Deutschland, sondern das war weit verbreitet. Kam von USA und kommt ja immer, so ein paar Wellen kommen in Deutschland rum. Und da war das Power-Evangelism, das war es überhaupt. Und der Konzept war ganz klar, die Leute werden nur neugierig werden, auch von Jesus zu hören, wenn zuerst Heilungswunder passieren. Das steht in der Bibel. Ja, sage ich, so steht's da. Und so ist es passiert. Und das, die ganze Stadt war aus dem Häuschen. So hat es ja auch angefangen in Jerusalem. Petrus und Johannes hatten einen Gelähmten vom Tempeltor geheilt und alle waren aus dem Häuschen. Große Aufmerksamkeit. Ja, wunderbar. Also hieß es Power Evangelism. Ihr müsst da nicht nur Reden halten und Musik machen, sondern ihr müsst wirklich die Leute heilen, damit sie auch zum Glauben kommen. Da bin ich voll begeistert dafür und freue mich über jeden, der die Gabe der Heilung hat. Und der in der Vollmacht von Jesus spricht und Menschen stehen auf aus ihren Rollstühlen und können gehen. Nicht so lustig finde ich, wenn Leute das versprechen und die Sensation ankündigen und zum Schluss müssen die Leute in Rollstühlen wieder rausfahren. Und ihnen wird dann gesagt, ihr habt wohl nicht richtig geglaubt. Am Prediger hat es nie gelegen. Das nenne ich Betrug. Er sagt, klar, Gesundheit ist die Hauptsache im Leben und da kannst du heute auch alle mit locken und wenn du Heilung versprichst, aber es geht nicht um Heilung versprechen, er hat nicht versprochen, sondern er hat gewusst, Jesus wird das jetzt tun, als ein Zeichen des Messias wird er das tun. In seinem Namen spreche ich das jetzt und wer die Gewissheit hat, soll sagen und diese Gewissheit wird bestätigt dadurch, dass es geschieht. So, das ist so. Was ist die Folge? Was ist die Folge? Nun denkt man da, jetzt bricht die Erweckung aus. Natürlich, es brach in Lystra die Erweckung aus. Zeus und Hermes hatten Erweckung. Denn was passierte? Das ist der zweite Punkt, die religiöse Umwandlung des Evangeliums. Was passiert hier? Die Leute sind total begeistert. Und das, was sie religiös kannten, was sie gewohnt waren, ihre alte griechisch bestimmte, wahrscheinlich war das auch bodenständig, auch noch irgendwie verformt. Damals galten die griechischen Götter so als Oberfläche und darunter war das, was man so vor Ort geglaubt hat. Aber das war weit verbreitet. Und das alte Zeug, wer weiß, vielleicht ging das gar nicht mehr so toll im Zeus-Tempel. Leute zahlten zwar ihre Kirchensteuern, kamen zu den Festen, aber so im Grunde glaubte das keiner mehr so richtig und jeder hatte seine eigenen esoterischen Lösungen. Und plötzlich aber ist eine Erweckung der Spiritualität, der Religiosität da und alles, was alt und bodenständig ist, ist plötzlich lebendig. Lystra feiert Weihnachten. Denn Zeus, das war der Chef vom Götterclan und Hermes, das war der Götterbote und diese ganze Mischpoke da, kann man lesen, da war schwer was los. Die haben Ehebruch betrieben und da war pausenlos Streit und Klopperei, Eifersucht, da gab es auch Säufergötter dabei. Also das war schon ein ziemlich turbulentes Leben, deshalb mochten die Leute das zu allen Zeiten. Volle Programm von Fasching oder Karneval war da eigentlich immer angesagt. Und jetzt sagten die, dass diese Götter Menschen werden, das lag in der Religiosität durchaus nahe. Das kannte man traditionell. Und jetzt hat man's. Und die Zuordnung war genial gelungen. Der Bote redet und im Hintergrund majestätisch still stand der andere, der Barnabas, Und der wurde zum Chef befördert. Der war Zeus und Paulus war dann Hermes. Und die ganze alte Religiosität kochte hoch und stand in Flammen. Erweckung. So, das ist immer so. Der Mensch ist unheilbar religiös und dann gibt es Impulse und plötzlich kocht diese Sehnsucht hoch. Ich meine, es ist in Deutschland auch Lystra feierte Weihnachten, dass die Götter Menschen worden sind wie wir. Ich meine, bei uns wird auch, an Weihnachten wird in Deutschland mehr vom Weihnachtsmann geredet als von Jesus. Und zumindest ein Paketdienst, der Weihnachtsgeschenke gebracht hat, hier heißt Hermes. Insofern ist das ja alles sehr naheliegend. Man könnte, Stuttgart und Lystra sind nicht so weit voneinander entfernt. Was ist hier eigentlich? Woher kommt das, dass hier Leute das Evangelium verkündigen, das von Jesus, und die Leute reagieren positiv begeistert, aber sie bauen es alles in ihr herkömmliche alte Religiosität und Weltanschauung ein. Wo liegt das dran? Nun, das mindestens an zwei Sachen liegt es. Die Erwartung, die wir an Religion haben, ist, dass sie uns bestätigt. Das Leben ist schwer und es gibt viele Verunsicherungen. Und man weiß nicht, wie es vorne und hinten geht. Und wir haben alle eine große Sehnsucht, bestätigt und bestärkt zu werden. Du bist okay. Ja, das zu hören. Und man sagt beim Zuhören, wenn wir eine Botschaft hören, saugen wir alles auf, was uns bestätigt. Weil wir danach eine so große Sehnsucht haben. Und wir filtern alles raus, was uns in Frage stellt. Weil das mögen wir nicht. Wenn wir eins hassen, dann hassen wir Veränderung. Wir sind zutiefst konservativ in dieser Hinsicht, auch wenn wir es nicht so bezeichnen würden. Wir möchten in dem, was wir fühlen und denken, bestätigt werden. Und die Kritik wird rausgefiltert. Du bist okay. Das ist das Wichtigste, was man braucht heute. Die Leute sind so krank, sind so voller Hass und voller Unsicherheit, dass sie nichts Heilenderes kriegen können als eine Bestätigung, du bist okay. Und da sagen viele, das ist das Evangelium. Das ist der Kern des Evangeliums, dass Gott uns sagt, ich liebe dich. Ich habe dich geschaffen, ich habe dich erhalten, ich habe dich gewollt, ich brauche dich, ich bin für dich gestorben am Kreuz. Ja, ist es nicht das ganze Evangelium? Du bist gewollt, du bist, wir hören, ich bin okay. Ich bin okay. Und sie sagen, das ist das Evangelium. Sie sagen, Gott nimmt dich an, wie du bist, sagen sie. Und das sei das Evangelium. Sie sagen, lass dir nicht einreden, dass du falsch bist, dass du ein Sünder bist. Die wollen dich nur klein machen. Und wenn sie dich klein gemacht haben, dann können sie dich beherrschen. Das ist der alte Trick der Machthaber. Sie wollen dich klein machen und schlecht machen. Lass dich nicht klein machen. Du bist okay. Das ist das Evangelium, sagen sie. Bleib, wie du bist, sagen sie. Das ist das Evangelium. Denn du hast Angst vor der Veränderung, bist überfordert davon. Alle wollen, dass du dich veränderst. Nein, bleib, wer du bist, sagen sie. Das ist das Evangelium. Und glaube nicht, dass du einen Erlöser brauchst, der am Kreuz blutig stirbt. Das ist sowas Brutales und sowas Gewaltverherrlichendes. Das passt überhaupt nicht in unsere menschliche Welt, sagen sie. Und das ist das Evangelium, sagen sie. Versteht ihr? Die normale Religiosität, die in uns Menschen steckt, unausrottbar in uns steckt. Auch wie in Lystra. Das ist nichts anderes als dort auch. Das ist in Stuttgart heute und wo auch immer in Kassel, in Berlin heute genau dasselbe. Das ist diese Sehnsucht zu hören, ich bin okay und bleib, wie du bist. Und Gott ist so lieb und das wird schon alles gut gehen. Wenn es heute in unserer Zeit eine Radikalität gibt und dass Menschen radikal sind, was sonst nicht so sehr geliebt wird, weil wir da immer so fürchten, es hat mit Gewalt zu tun, mit Intoleranz und so weiter. Aber es gibt heute ein Kennzeichen unserer Zeit, in dem wir wirklich absolut radikal sind. Und das ist der Grundsatz, das Grunddogma unserer Zeit: Glaube nur an dich selbst. Wenn du wissen willst, was gut ist, höre auf dein Herz, auf die Stimme deines Gefühls. Gut ist, wenn du dich gut fühlst. Lass dir von niemand anders reinreden, was du tun sollst und sein sollst. Höre auf dich selbst. Ich lese gerade den Bestseller von Yuval Noah Hariri, Homo Deus, Gott, Mensch, wie die Zukunft geht, dem Atheist schreibt, wie die Zukunft aussieht. Und er sagt, es gibt nur eine absolute gültige Wahrheit. Höre auf die Stimme deines Herzens. Höre auf dein Gefühl. Was nicht von dort aus kommt, hat nichts mit der Wahrheit zu tun. Es gibt keine Wahrheit, außer sie kommt von innen aus dir. Und guck dich rum, schau rum, was gilt, was du denkst. Fremdbestimmung ist das Schlimmste. Wir lassen uns doch nicht von anderen vorschreiben, noch Gebote. Höre auf dein, und wenn du mit deiner eigenen Stimme in Übereinstimmung bist, dann bist du auf dem richtigen Weg. So, und das ist das tiefste Empfinden, das in Lystra sich ausbreitet. Sie haben gespürt, dass der bestätigt uns in dem, was er sagt, was auch immer, die haben ihm gar nicht wirklich zugehört. Paulus hat die gleiche Geschichte von Jesus, dem gekreuzigten, auferstandenen, erzählt. Er hat all das erzählt, was wir in den Evangelien ja auch lesen. Die Leute haben gehört, du bist okay. Als er Gesundheit angeboten hat und Heilung passierte, haben sie alles reduziert auf diesen Satz, ich bin okay, du sollst okay sein. Und jetzt ist das die große Fete geht, Leute. Es gibt eine Umdeutung des Evangeliums, die passiert, ohne dass irgendjemand auch nur eine Anstrengung unternommen hat. Wie reagieren die Apostel darauf? Die Reaktion des Paulus ist hier ziemlich schroff. Eigentlich hätte er doch dankbar sein sollen. Muss man nicht anerkennen, wenn die Verkündigung des Evangeliums, wenn unser Dienst in Kirche und Gesellschaft und christlichen Gemeinschaften und Organisationen, wenn der so positive Reaktionen auslöst, solche Begeisterung auslöst, Leute endlich mal sagen, das ist toll, das können wir feiern und jetzt geht's los. Und okay, sie integrieren das jetzt ein bisschen so in ihr Denken, so was sie im bisher gewöhnt sind. Aber immerhin, erstmal ist doch Paulus und Barnabas, es sind doch schon mal die großen Nummern. Sie sind doch jetzt relevant gesellschaftlich in Lystra. Sie sind doch jetzt angekommen. Sie haben doch die Herzen gewonnen. Was wollen wir Evangelisten denn anders? Was will ich denn als Evangelist? Ich möchte doch, dass die Leute mir zuhören und dass ich sie gewinne und dass sie sagen, das ist gut. Und da sind wir natürlich absolut verführbar. Absolut verführbar. Wer Leute gewinnen will, und das ist sein oberstes Gesetz, der wird begeistert reagieren, wenn die Begeisterung ausdrückt und die sagen, toll, das sind die Götter. Zeus und Hermes, lasst uns eine Party feiern und Opfer bringen. Wir können Opfer bringen und schmückt sie. Sie sind groß. Wir sind angekommen. Wir wollen ankommen. Wir wollen Leute gewinnen. Man kann das dann nachher gut, wenn da ein Fehler drin ist, man kann das ja nachher weiterentwickeln. Man muss aber erstmal relevant werden gesellschaftlich, so heißt das heute. Dann kann man später vielleicht noch darüber nachdenken, also was musste man da noch korrigieren? War vielleicht nicht alles ganz richtig verstanden, das mit Zeus und Hermes, vielleicht haben wir da was mit Jesus doch noch anders. Das kriegen wir später. Kann man nicht diesen Ansatz würdigen, muss man nicht am Anfang erstmal mit Respekt dem begegnen, in der Hoffnung, man könnte es später weiterentwickeln und nachbessern. Nun, hier in Lystra reagiert Paulus und Barnabas ziemlich schroff. In Athen haben sie sich ein bisschen höflicher benommen. Da, als sie zur Rechenschaft gefordert werden, dann auf dem Areopag, da sagt Paulus, dann beginnt er seine Rede, wenigstens die Männer von Athen, ich habe gesehen, wie ihr die Götter so überall so verehrt. Aber dann ist auch schon Schluss mit dem Fishing for Compliments, mit der Höflichkeit. Dann konfrontiert er sie mit der Wirklichkeit des Schöpfers und der sich offenbart hat in Jesus und dass er einen Tag des Gerichtes festgesetzt hat für alle und dass er jetzt zur Umkehr ruft und Glauben anbietet an den auferstandenen Jesus. Hier in Lystra hat er nicht so viel Zeit, eine lange erklärende Rede zu halten, sondern es wird sehr, sehr turbulent. Er verliert ganz schnell die Sympathie hier und der dritte Punkt ist hier radikale Reaktion der Evangelisten. Also die Leute reden lykaonisch, das verstanden die Apostel nicht, die redeten Griechisch, das war das Englisch von damals. Und die Leute verstanden das halbwegs, vielleicht waren da die Missverständnisse auch deshalb zustande gekommen, weil die nicht so alles so wirklich ganz genau mitgekriegt hatten, weil sie nur eben auf Griechisch das gehört hatten, auf Englisch gehört hatten. Und deshalb, aber wir wissen es nicht jedenfalls. Aber als sie untereinander reden, da reden sie jetzt lykaonisch. Und jetzt versteht Paulus und Barnabas nichts. Und bis sie kapiert haben, was da abgeht, dauert es einen Augenblick und dann geht die Post ab. Das ist hier also nicht sehr feierlich. Es heißt hier, sie zerrissen ihre Obergewänder. Das tun fromme Juden immer dann, wenn Gott gelästert wird. Damit zeigen sie, das Leben ist zerstört, wenn Gott gelästert wird, wenn ihm die Ehre genommen wird. Es geht ums erste Gebot, da hört der Spaß auf. Schluss für leise Töne. Da springen sie unter die Leute und es heißt, sie schrien. Sie schrien. 6 Botschaften im Staccato. Wir sind sterbliche Menschen. Sofort der ganze Lack ab. Sofort die Versuchung zurück. Das kitzelt doch jedem, wenn die Leute sagen, das ist toll. Sehr dynamisch, sehr authentisch. Das ist Vollmacht. Alles gelogen, sagt Paulus. Wir sind sterbliche Menschen, wir. Nichts ist besser an uns. Gleich diese ganze Menschenverehrung weg. Und wir sagen euch das Evangelium. Das heißt, wir sagen euch eine Botschaft, die rettende Botschaft, die ihr euch nicht selber sagen könnt. Sie kommt nicht aus euch und auch nicht aus eurer Tradition. Der Mensch, der gerettet werden soll, ist angewiesen auf die Botschaft, die von außen kommt. Deshalb nannten die Reformatoren das Evangelium ein Verbum externum, ein Wort, das von außen kommt. Das kann ich mir nicht selber sagen. Wir sagen euch das Evangelium. Worin besteht das Evangelium? Bekehrt euch von den Nichtsen zu dem lebendigen Gott. Luther übersetzt von den falschen Göttern. Das war mal ein Klartext. Herr Zeus und Hermes, wo man doch im Dialog, im religiösen Dialog erstmal mit Respekt begegnen soll. Tut der Paulus ja auch in Athen. Wir sehen, wie er die Götter ehrt, aller Ehren wert. Hier sagt das Evangelium besteht dadurch, dass ihr euch bekehrt von den Nichtsen zum lebendigen Gott. Und dann sagt er, wer Gott ist, der Schöpfer der Welt. Und er hat die Völker ihre Wege gehen lassen, ohne einzugreifen. Er hat sie ihre eigenen Wege gehen lassen. Er hat sich nicht unbezeugt belassen, sagt er. Er hat Regen gegeben, Fruchtbarkeit, Nahrung und diese wunderschöne Formulierung, das ist der Schluss von dem Zitat hier, der abgerissenen Predigt. Und er hat eure Herzen mit Freude erfüllt. Gott gönnt euch was. Er hat euch Urlaub geschenkt, schönes Wetter, Erfolg in der Karriere, Häuser, die ihr genießen könnt, schicke Autos könnt ihr fahren. Er hat eure Herzen mit Freude erfüllt. Das sagt er. Was passiert hier eigentlich? Das ist ja nicht das ganze Evangelium, was hier so abgerissen, staccato dargestellt wird. Aber Paulus hat ja vorher schon anderes gesagt. Und in diesen turbulenten Situationen, schreiend und rufend und springend bei diesem Volksfest, das da aufkam, konnte er gar nicht mehr sagen. Aber was er tut, ist, er sagt den diesen vor Religiosität besoffenen Menschen, so anders kann man es nicht sagen, den vor Religiosität besoffenen Menschen sagt, er die Wahrheit der biblischen Offenbarung. Er konfrontiert das ganz, ganz scharf. Wie soll man das machen? Kann man das immer so machen? Paulus hat das nicht immer so gemacht. Er war nicht immer genötigt, das so zu machen. Er ist ganz verschieden eingestiegen. Wie soll man einsteigen? Wie fängt man ein Gespräch an mit einem Menschen, dem das Evangelium sagen will? Wie auch immer, such den Einstieg, den der Herr dir zeigt in der Situation. Nur an irgendeinem Punkt ist absolut nötig, wenn Menschen gerettet werden sollen, dass sie mit der Wahrheit des Evangeliums konfrontiert werden. Wann ist rechtzeitig? Wann soll ich das tun? Vielleicht ist das der geeignetste Punkt, wenn du spürst, jetzt finden dich alle toll. Jetzt sind sie alle begeistert von dem Zugang, den du zu ihnen gefunden hast. So niedrigschwellig, so wenig verstörend, so toll attraktiv. Wenn das erreicht ist, dann sei misstrauisch, weil du jetzt drauf bist. Jetzt verehren sie dich als die Götter. Jetzt binden sie die Kränze, jetzt bringen sie dir Opfer. Und das schmeckt dir. Deinem Herzen, deinem gottlosen, arroganten Herzen, das schmeckt mir. Und dann ist man verführt, genau auf der Tonart weiterzumachen. Wir möchten ja niemanden vor den Kopf stoßen. Weißt du, wir reden von Beziehungsevangelisation. Wenn ich Beziehungen eingehe, dann baue ich Freundschaften auf. Und das dauert. Und wir möchten, dass Menschen das spüren, dass sie wertgeschätzt sind. Und Wertschätzung, wenn sie das spüren, äußert sich darin, dass sie das auch zeigen. Sie lassen mich das auch spüren, dass ich ihnen sympathisch bin. Deshalb wird unsere Beziehung ja dichter. Und das ist der verführerische Argument, was ich immer in meinem Leben. Hast du mal Fußball gespielt und Tischtennis gespielt und geboxt mit jungen Leuten in der Jugendarbeit? Und dann hast du über Monate und Jahre Beziehungen aufgebaut. Und Leute, die vorher kein Wort gesagt haben, fingen plötzlich an, vertrauensvoll zu reden. Und plötzlich spürst du, dass sie sagen, also, euer Sportprogramm ist ja toll, eure Freundschaft auch. Aber euren Jesus, den könnt ihr euch in die Haare schmieren. Und bekehren. Und jetzt fangt ihr doch an, von Sünde zu reden, ne? Und dann merkst du, die Entscheidung droht und es könnte eine Trennung geben. Und nichts hasse ich so sehr, wie Freunde zu verlieren. Und dann arbeitet alles in mir. Ob ich nicht zu schnell, nicht zu drastisch. Und dann kommt der Teufel und sagt, weißt du, das ist heute, die Zeit ist anders. Guck mal, die Leute haben nur eine einzige radikale Überzeugung. Höre auf dein Herz. Du musst ihr Herz erreichen, ihre Gefühle. Und wenn sie nicht selber spüren, das tut ihnen gut, dann können sie nicht Jesus folgen. Jetzt stör sie nicht in diesem Prozess. Doch, sagt Paulus, was macht ihr da? Wir sind sterbliche Menschen. Da sind die Leute enttäuscht. Da ziehen sie die Ochsen hinter sich her, die gerade geschlachtet. Die Ochsen waren die einzigen, die froh waren. Weil denen ging es nicht an die Kehle. Die Blumen wurden welk. Die Party kippte. Und es war so schöne Stimmung. Und jetzt war plötzlich nichts mehr. Nichts mehr. Und das ist ja so schrecklich in dieser Geschichte, wenn man das hier anguckt. Das kippt ja schneller, als man gucken kann. Denn Paulus endet mit dem Satz, er hat eure Herzen mit Freude erfüllt. Und im nächsten Satz kommt schon, dass die Leute aus Konya, aus Ikonion nachkommen und die Leute aufhetzen gegen Paulus. Und diese Hetzer und Hasser finden sofort bei den bisherigen Paulus-Fans offene Türen. Und die Begeisterung und der Fanjubel kippt um in Feindschaft und Hass. Und die Steine fliegen und sie steinigen den Paulus. Er hat ihnen die Party versaut. Da kippt die Begeisterung in Hass. Deshalb erlebt man immer dann. Religiosität, Spiritualität, da ist immer ein Markt für da. Das sagen heute auch Atheisten, alle soziologischen Untersuchungen. Es gibt einen Boom an Religiosität und Spiritualität, ein Verlangen danach. Und alle evangelistischen Christen lechzen danach, wie kann ich aus der Situation für mich Vorteile ziehen? Jetzt müssen wir nur geschickt rein in diese Bedürfnisse. Nirgendwo sind wir so verführbar wie da. Und das siehst du heute. Denn ganz schnell kippt die Begeisterung für Religiosität und Spiritualität um, wenn du die Wahrheit des Evangeliums sagst. Die Wahrheit von dem einen Schöpfer, unserer Sterblichkeit und Endlichkeit, von dem Mann am Kreuz, der für uns der einzige Retter ist, von der Sünde, durch die wir in die ewige Verdammnis gehen, wenn wir nicht Vergebung bekommen und durch den auferstandenen, gekreuzigten Jesus gerettet werden. Und die Wende heißt Bekehrung von den Götzen, vom Geld, von dem in sich selbst verliebt sein. Das ist so schwer. Wenn man so rein verliebt ist, radikal verliebt ist, mein Herz sagt mir, was richtig und gut ist. Und ich höre nur auf das, was mein Herz sagt. Dann ist die Bekehrung von dem Götzen zum lebendigen Gott das Schlimmste, was einem Menschen passieren kann. Und ich beobachte heute viele Bemühungen der Evangelisation, diese Krise zu vermeiden. Glaubt nur ja nicht. Es hat noch nie einen Trick gegeben, diese Krise zu vermeiden. Und deshalb erlebt jeder, der das Evangelium weitersagen will, dass man ganz schnell, wenn man die Wahrheit sagt, Sympathien verliert. Bei uns in Deutschland verliert man nicht das Leben. Das passiert in Pakistan, in Indien, in arabischen Ländern, islamischen Ländern, hier und da heute. Das hören wir mit Erschrockenheit hier bei uns. Das Schlimmste, was uns passiert in Deutschland, ist ein Shitstorm im Internet oder ein angeprangert werden in den Zeitungen. Können wir mal zwei Pfarrer in Schorndorf und in Hegnach fragen, wie sich das anfühlt, wenn man in der Tageszeitung, in der Stuttgarter Zeitung gekreuzigt wird. In den letzten Wochen passiert, in diesem Schwabelhändle. Das ist das Schlimmste, was uns passiert. Und ganz viele Menschen denken ja schon, also so nervös wie wir sind und verwöhnt wie wir sind, dass das die Kreuzigung selber ist und dass es das Schlimmste ist. Nein, sagt, wenn wir die Bibel lesen, unsere Quelle, dann sagt sie uns, nur getrost, es kommt noch schlimmer. Nur getrost, es kommt noch schlimmer. Es ist ganz normal. Wir wollen nämlich keine Kunden gewinnen, sondern wir möchten Menschen retten. Der Kunden sind immer König. Kunden kannst du nur verkaufen, was sie mögen. Und wenn du das Evangelium von Jesus betrachtest als eine Ware, wenn es dir darum geht, dass du selber Ansehen hast und dass deine Gemeinde wächst und dass du gesellschaftlich relevant wirst, dann wirst du Kunden suchen und dich nach den Königen richten. Aber das Evangelium ist dafür da, um Sünder zu retten vor der ewigen Verdammnis und zu einem gelingenden Leben. Und deshalb ist immer der entscheidende Punkt die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit, darauf haben die Menschen ein Recht. Nur Jesus rettet. Ich möchte euch Mut machen. Hoffentlich bleibt euch allen erspart, dass ihr Preise zahlen müsst, wie unsere Geschwister das erzählen, heute hier in diesem Haus. Manche, die in Verhältnissen gelebt haben, wo es sehr, sehr kostspielig war, für Jesus einzustehen. Ich wünsche euch, dass euch das alles erspart bleibt. Uns Christen in Deutschland ist über Jahre und Jahrzehnte fast alles an Beschwernis erspart geblieben, wenn wir Jesus in Wahrheit und Klarheit bezeugt haben. Das Einzige, was wir heute so schwer ertragen, ist, dass wir Sympathien verlieren, weil wir sind das so gewöhnt, das nährt unsere Seele. Du bist gewollt, du bist geliebt. Der gefällt mir Daumen geht hoch. Nein. Die Entscheidung an diesem Tag ist immer eine große Chance. Herr, hilf mir, dass ich von Herzen dir folge. Von Herzen die Wahrheit an mein Leben heranlasse. Lass uns darum beten. Herr, weck uns auf aus der Besoffenheit unserer eigenen Religiosität. Stell uns in die Wahrheit, die du bist, und mach uns zu Zeugen der Wahrheit, die rettet. Amen.